Ein lackierter Phaeton sauste am Gartentor vorüber, funkelte und verschwand beinahe lautlos auf seinen Gummirädern und den zierlichen Hufen seiner Traber. »Sieh mal an, Speleyev«, stellte Lea fest. »Ein feiner Kerl.« »Und da ist auch schon Mergeyer auf seinem Schecken. 11 Uhr. Gleich wird Berthelemy, der Vertrocknete, kommen und sich seine Knochen auf dem Sentier de la Vertu wärmen. Seltsam, wie die Menschen ihr ganzes Leben lang dasselbe tun können. Wäre Chéri hier, könnte man glauben, ich hätte Paris gar nicht verlassen. Mein armer Chéri, jetzt ist er am Ende. Ein Leben in Saus und Braus, Frauen, unregelmäßiges Essen, zu viel Trinken. Schade. Wer weiß, vielleicht wäre aus ihm sogar ein anständiger Mensch geworden, wenn er nur eine hübsche, rosa Metzgerfratze und Plattfüße gehabt hätte.« Sie verließ das Fenster, rieb sich die steif gewordenen Ellbogen und zuckte mit den Schultern. Chéri rettet man einmal, aber nicht zweimal. Sie polierte ihre Fingernägel, hauchte ein »Ha« auf einen matt gewordenen Ring, prüfte im Spiegel ganz aus der Nähe das misslungene Rot ihrer Haare und die weiß schimmernden Wurzeln. Dann schrieb sie hastig ein paar Zeilen auf einen Notizblock. Sie handelte sehr schnell und weniger bedächtig als gewöhnlich, um ein heimtückisches Angstgefühl zu bekämpfen, das sie nur zu gut kannte und in dem sie sogar die Erinnerung an ihren Kummer verleugnete, ihre seelische Übelkeit nannte. In kurzen Abständen und überfallartig überkam sie die Lust auf eine gut gefederte Victoria, vor die das Pferd einer reichen alten Dame gespannt wäre, dann auf ein ganz schnelles Automobil, dann wiederum auf eine Saloneinrichtung im Direktoire-Stil. Sie dachte sogar daran, ihre Frisur zu verändern, die sie seit 20 Jahren hochgesteckt trug und die den Nacken freiließ. Eine kleine, tiefsitzende Innenrolle, wie die La Valliere? Das würde mir erlauben, die locker fallenden Kleider der diesjährigen Mode auszuprobieren. Alles in allem kann ich mit einer Diät und einer sorgfältig aufgefrischten Henna-Tönung noch gut und gern vorgeben, um 10, naja, sagen wir mal 5 Jahre. Sie gab sich einen Ruck. Ihr gesunder Menschenverstand und ihr hellsichtiger Stolz kehrten zurück. Eine Frau wie ich sollte nicht den Mut haben, aufzuhören? Komm, komm, meine Liebe. Wir haben uns ganz schön amüsiert. Sie musterte die große Lea, die aufrecht dastand, die Hände in die Hüften gestemmt und ihr zulächelte. Eine solche Frau endet nicht in den Armen eines alten Mannes. Eine solche Frau, die das Glück gehabt hat, ihre Hände und ihren Mund niemals an einem verwelkten Geschöpf zu beschmutzen. Ja, da steht er, der Vampir, der nur frisches Fleisch will. Sie rief sich die flüchtigen Randfiguren und Liebhaber ihrer vor Greisen bewahrten Jugend wieder in Erinnerung und fand sich rein und stolz. Seit 30 Jahren nur strahlenden Jünglingen und zerbrechlichen Halbwüchsigen ergeben. Und dieses frische Fleisch verdankt mir eine ganze Menge. Wie viele verdanken mir ihre Gesundheit, ihre Schönheit, einen heilsamen Kummer oder Eiermilch gegen ihre Erkältungen und die Gewohnheit, ohne Nachlässigkeit und ohne Monotonie zu lieben. Und ich soll mir jetzt, um in meinem Bett nichts zu entbehren, einen alten Herrn beschaffen von... Sie überlegte und entschied mit würdevoller Leichtfertigkeit, einen alten Herrn von 40 Jahren? Sie rieb ihre langen, wohlgeformten Hände aneinander und wandte sich angewidert ab. Pfui, Teufel, da entsage ich lieber allem, das ist anständiger. Ich werde mir Spielkarten kaufen, guten Wein, Bridge-Marken, Stricknadeln, all den Trödelkram, den man braucht, um ein großes Loch zu stopfen, alles, was man braucht, um das Ungeheuer zu verbergen. Die alte Frau. Was die Stricknadeln betrifft, so schaffte sie sich etliche Kleider an und Morgenröcke, so zart wie Wolken bei Sonnenaufgang. Der chinesische Fußpfleger kam einmal in der Woche, die Maniküre zweimal und die Masseuse täglich. Man sah Lea im Theater und vor dem Theater in Restaurants, die sie zu Cheries Zeiten nicht aufgesucht hatte. Sie ließ zu, dass junge Frauen und deren Freunde, dass Kühn, ihr ehemaliger Schneider, der sich aus dem Geschäft zurückgezogen hatte, sie in ihre Loge oder an ihren Tisch baten. Aber die Frauen bekundeten ihr gegenüber eine Ehrerbietung, die sie nicht verlangte, und Kühn nannte sie »meine liebe Freundin«, worauf sie ihm beim ersten gemeinsamen Festschmaus erwiderte, »Kühn, also wirklich, Kunde zu sein steht Ihnen nicht.« Sie traf sich, wie jemand, der Zuflucht sucht, mit Patron, dem Schiedsrichter und Direktor eines Boxunternehmens. Doch Patron war mit einer jungen Barbesitzerin verheiratet, die klein, unausstehlich und eifersüchtig wie ein Rattenfänger war. Um den empfindsamen Athleten zu besuchen, wagte sich Lea bis hinunter zur Place d'Italie in ihrem dunklen, saphirfarbenen und mit Gold aufgeputzten Kleid, mit ihren Paradiesvogelfedern, ihrem eindrucksvollen Schmuck und ihrem Haar in frischem Mahagonirot. Sie atmete den Geruch von Schweiß, Essig und Terpentin ein, den die von Patron trainierten Hoffnungen ausströmten, und sie ging wieder, überzeugt, den geräumigen, niedrigen Saal, in dem das grüne Gaslicht zischte, nie wiederzusehen. All diese Versuche, das bewegte Leben der Müßiggänger wieder aufzunehmen, hatten bei ihr eine Erschöpfung zur Folge, die sie nicht verstand. »Was ist nur mit mir los?« Sie betastete ihre Knöchel, die abends ein wenig geschwollen waren, untersuchte ihre kräftigen, kaum von Zahnbettschwund bedrohten Zähne, befühlte mit der Faust, so wie man ein Fass abklopft, ihre geräumig untergebrachten Lungen und ihren gut gelaunten Magen. Etwas in ihr, für das sie keine Worte fand, neigte sich, eines nicht vorhandenen Stützbalkons beraubt, und riss sie ganz und gar mit sich fort. Die Baronin de la Berche, die sie in einer Schenke getroffen hatte, wo diese 2 Dutzend Schnecken mit einem Weißwein für Fuhrknechte hinunterspülte, erzählte Lea schließlich von der Rückkehr des verlorenen Sohnes in den Schoß der Familie und dem Aufgehen eines neuen Honigmondes über dem Boulevard d'Ancarman. Lea hörte dieser moralischen Geschichte gleichgültig zu. Doch ein schmerzliches Gefühl ließ sie am nächsten Tag erblassen, als sie vor ihrem Gartentor eine blaue Limousine und Charlotte Pelloux erkannte, die über den Hof kam. »Endlich, endlich sehe ich dich wieder, liebe Lea, mein großes Mädchen, schöner denn je, schlanker als letztes Jahr. Vorsicht, liebe Lea, nicht zu mager werden in unserem Alter, so wie jetzt, aber nicht mehr. Und selbst, aber was für eine Freude, dich wiederzusehen.« Nie zuvor war Lea die verletzende Stimme so süß erschienen. Sie ließ Madame Pelloux reden, war diesem säuerlichen Wortschwall dankbar, der ihr Zeit ließ. Sie hatte Charlotte Pelloux in einen kurzbeinigen Sessel und ins milde Licht des kleinen Salons mit der Seidenmalerei an den Wänden gesetzt. Wie einst. Sie selbst hatte wieder unwillkürlich auf dem Stuhl mit der geraden Lehne Platz genommen, der sie zwang, die Schultern einzuziehen und das Kinn vorzustrecken. Wie einst. Zwischen ihnen standen auf dem Tisch mit der rauen alten Stickerei, wie einst, die bauchige, geschliffene, zur Hälfte mit altem Cognac gefüllte Karaffe, die gläsernen Kelche, zitternd und hauchdünn wie ein Glimmerblatt, das eisgekühlte Wasser und die Mürbeteigplätzchen. »Ach, meine Liebe, jetzt werden wir uns in aller Ruhe wiedersehen können«, heulte Charlotte. »Du kennst ja meine Devise. Lass deine Freunde in Ruhe, wenn du Sorgen hast. Wende dich nur an sie, wenn du glücklich bist. Die ganze Zeit über, als Cherie sich herumtrieb, habe ich dir absichtlich kein Lebenszeichen gegeben, hörst du? Jetzt, wo alles wieder im Lot ist, wo die Kinder glücklich sind, schreie ich es heraus, werfe mich in deine Arme und wir beginnen von Neuem mit unserem schönen Leben.« Sie unterbrach sich und zündete eine Zigarette an, geschickt mit solchen Pausen jonglierend wie eine Schauspielerin. Ohne Cherie, natürlich. Natürlich, stimmte Lea lächelnd zu. Mit verblüffter Genugtuung betrachtete sie ihre alte Widersacherin und hörte ihr zu. Diese großen, unmenschlichen Augen, dieser geschwätzige Mund, dieser kurze, füllige, unruhige Körper, alles, was da vor ihr saß, war einzig und allein gekommen, um ihre Standhaftigkeit auf die Probe zu stellen, sie wie einst zu demütigen, noch immer wie einst. Doch wie einst würde Lea es verstehen, die richtige Antwort zu geben, zu verachten, zu lächeln, sich wieder aufzurichten. Schon jetzt schien das traurige Gewicht, das gestern und die Tage zuvor auf ihr gelastet hatte, zu schmelzen. Ein alltägliches, bekanntes Licht erfüllte den Salon und spielte in den Vorhängen. Da haben wir es, dachte Lea munter. Zwei Frauen, ein wenig älter als im vergangenen Jahr, die übliche Boshaftigkeit und das gewohnte Gerede, das gutmütige Misstrauen, die gemeinsamen Mahlzeiten, Börsenblätter am Morgen, Klatsch über Skandale am Nachmittag, all das muss wieder aufgenommen werden. So ist schließlich das Leben. Mein Leben. Frauen wie Aldonza, Laberge, Lilly und die paar alten Herren ohne Heim, die ganze Bande um einen Spieltisch gedrängt, auf dem neben einem Glas Cognac und Spielkarten vielleicht ein paar Söckchen liegt, für ein Kind begonnen, das bald leben wird. Beginnen wir also von Neuem. Denn es ist nun einmal so. Also, fröhlich drauf los. Ich falle ja weich, wie in den Abdruck eines früheren Sturzes. Und mit klarem Blick und entspanntem Mund machte sie es sich bequem, um Charlotte Pelou zuzuhören, die begierig von ihrer Schwiegertochter sprach. Du weißt doch, liebe Lea, wie sehr es mir in meinem Leben schon immer um Frieden und Ruhe gegangen ist. Nun, jetzt habe ich beides. Cheries Flucht, na ja, er musste sich eben die Hörner abstoßen. Ich bin weit davon entfernt, dir Vorwürfe zu machen, liebe Lea. Aber du musst doch zugeben, dass er zwischen 19 und 25 kaum Zeit gehabt hat, ein Junggesellenleben zu führen. Na schön, nun hat er dieses Junggesellenleben 3 Monate lang geführt. Was ist schon dabei? Es ist sogar besser so, sagte Lea und blieb vollkommen ernst. Er gibt seiner jungen Frau damit eine Art Garantie. Genau, genau das Wort, nach dem ich gesucht habe, kreischte Madame Pelou strahlend. Eine Garantie. Seit jenem Tag läuft alles wie im Traum. Und du weißt doch, wenn ein Pelou heimkehrt, nachdem er sich tüchtig ausgetobt hat, geht der nicht wieder fort. Ist das eine Familientradition? Fragte Lea. Doch Charlotte wollte nichts hören. Übrigens ist er in seinem Haus herzlich empfangen worden. Seine kleine Frau, ach, das ist eine Lea. Du weißt, wie vielen solchen kleinen Frauen ich begegnet bin. Nun, ich habe keine gesehen, die Edmé das Wasser reichen könnte. Ihre Mutter ist so bemerkenswert, sagte Lea. Denk dir nur, meine Liebe, Cherie hat sie mir beinahe 3 Monate lang aufgehalst. Nebenbei bemerkt, sie hatte Glück, dass ich da war. Genau das habe ich mir auch gedacht, sagte Lea. Nun, meine Liebe, kein einziger Vorwurf, keine Szene, kein unbedachter Schritt, nichts, nichts. Die Geduld, die Sanftmut in Person, das Gesicht einer Heiligen, einer Heiligen. Das ist ja ungeheuer, sagte Lea. Und glaubst du vielleicht, sie habe sich auch nur eine Bemerkung erlaubt, als unser kleiner Gauner eines Morgens lächelnd hereinspaziert kam, wie nach einem kleinen Ausflug in den Bois? Nichts, keine Spur davon. Deshalb hat er, der eigentlich ein wenig verlegen hätte sein müssen. Oh, warum denn? Sagte Lea. Also hör mal, immerhin. Er hat den Empfang bezaubernd gefunden und das gute Einvernehmen ist gleich in ihrem Schlafzimmer besiegelt worden. Peng! Einfach so und ohne langes Zögern. Ach, ich versichere dir, während dieser Stunde hat es auf der ganzen Welt keine glücklichere Frau gegeben als mich. außer Edmé vielleicht, gab Lea zu bedenken. Doch Madame Pelou war ganz beseelt und schlug prachtvoll mit ihren Flügeln. »Woran denkst du nur? Ich dachte lediglich an den wiederhergestellten häuslichen Frieden.« Sie änderte ihren Ton, kniff Augen und Lippen zusammen. »Übrigens kann ich mir die Kleine nicht so recht vorstellen, wie sie im großen Rausch ekstatische Schreie ausstößt. 20, mit Salzfässchen. Puh. In diesem Alter stammelt man noch ungeschickt. Und außerdem halte ich ihre Mutter, unter uns gesagt, für gefühlskalt. Dein Familiensinn führt dich in die Irre«, sagte Lea. Arglos ließ Charlotte Pelou sich in die großen Augen blicken, in denen nichts zu lesen stand. »Nein, nein, die Vererbung, daran glaube ich. Deshalb hat mein Sohn, der die Fantasie in Person ist...« »Was? Du weißt nicht, dass er die Fantasie in Person ist?« »Beinahe hätte ich's vergessen«, entschuldigte sich Lea. »Nun, ich glaube an die Zukunft meines Sohnes. Er wird sein Zuhause lieben wie ich. Er wird sein Vermögen verwalten, seine Kinder lieben, wie ich ihn geliebt habe.« »Sag doch nicht so viele traurige Dinge voraus«, bat Lea. »Wie sieht das traute Heim dieser jungen Leute denn eigentlich aus?« »Düster«, piepste Madame Pelou. »Düster. Violette Teppiche. Violett. Ein Badezimmer in Schwarz und Gold. Ein Salon ohne Möbel, vollgestopft mit chinesischen Vasen von meinem Umfang. Und was hat das zur Folge? Sie verlassen Nui nicht mehr. Übrigens, ohne mir selbst schmeicheln zu wollen, die Kleine vergöttert mich.« »Hat sie keine nervösen Beschwerden gehabt?« fragte Lea fürsorglich. Charlotte Pelous Augen funkelten. »Sie? Da besteht keine Gefahr. Wir haben es mit einem starken Gegner zu tun.« »Wer? Wir?« »Pardon, meine Liebe, die Gewohnheit. Wir haben es da, wie ich es nennen würde, mit einem Kopf, einem richtigen Kopf zu tun. Sie hat eine Art und Weise, Befehle zu geben, ohne die Stimme zu erheben. Cheries Launen zu akzeptieren, Beleidigungen zu schlucken, als seien sie süße Milch. Ich frage mich, ob darin nicht in Zukunft eine Gefahr für meinen Sohn liegt. Ich befürchte, liebe Lea, ich befürchte, es wird ihr gelingen, dieses so originelle Wesen zu unterdrücken, dieses... »Was? Er kuscht?« unterbrach Lea. »Nimm doch noch einen Schluck von meinem Cognac, Charlotte. Es ist der von Spelejew, 74 Jahre alt. Den könnte man sogar Säuglingen geben. Kuschen ist nicht das richtige Wort, aber er ist unerschütterlich? Du sagst es. Deshalb hat er auch, als er erfuhr, dass ich dich besuchen würde... Was? Er weiß es.« Ungestüm schoss Lea das Blut in die Wangen und sie verwünschte ihre heftige Gefühlsregung und das helle Tageslicht im kleinen Salon. Madame Pelou weitete sich mit sanftem Blick an Leas Verwirrung. »Aber natürlich weiß er es. Deshalb muss man doch nicht erröten, meine Liebe. Du bist ein richtiges Kind.« »Zunächst einmal, woher wusstest du überhaupt, dass ich zurückgekommen war?« »Oh komm, Lea, stell nicht solche Fragen. Man hat dich überall gesehen.« »Ja, aber, Cherie, hast du es ihm gesagt, dass ich wieder da bin?« »Nein, meine Liebe, er hat es mir gesagt.« »Ach, er war es, der...« »Merkwürdig.« Sie hörte ihr Herz in ihrer Stimme schlagen und wagte keine langen Sätze mehr. »Er hat sogar noch hinzugefügt... Madame Pelou, Sie würden mir eine Freude bereiten, wenn Sie sich nach Nunun erkundigten. Er hängt noch sehr an dir, der Kleine.« »Das ist nett.« Die hochrote Madame Pelou schien sich gänzlich den Eingebungen des alten Cognacs zu überlassen, sprach wie im Traum und wiegte den Kopf dabei. Doch ihre goldbraunen Augen blieben hart, scharf und belauerten Lea, die aufrecht dasaß, gegen sich selbst gewappnet und auf den nächsten Schlag wartete. »Das ist nett, aber auch ganz natürlich. Eine Frau wie dich vergisst ein Mann nicht, liebe Lea. Und willst du wirklich wissen, was ich glaube? Du brauchst nur ein Zeichen zu geben und schon würde...« »Lea, leg deine Hand auf Charlotte Pelous Arm. Ich möchte nicht wissen, was du alles glaubst«, sagte sie sanft. Madame Pelou ließ ihre Mundwinkel sinken. »Oh, ich verstehe dich, da stimme ich dir zu«, seufzte sie mit matter Stimme. »Wenn man wie du sein Leben neu eingerichtet hat, wir haben noch gar nicht über dich gesprochen.« »Doch, doch, mir kam es ganz so vor.« »Glücklich?« »Glücklich.« »Große Liebe, schöne Reise? Ist er nett? Wo hast du sein Foto stehen?« Lea war ruhiger geworden, betonte ihr Lächeln und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, du wirst nichts erfahren. Such nur.« »Hast du denn keine Polizei mehr, Charlotte?« »Ich traue keiner Polizei«, entgegnete Charlotte. »Ich werde doch nicht glauben, bloß weil dieser oder jener mir erzählt hat, du hättest eine neue Enttäuschung erlebt. Du wärest in großen Schwierigkeiten gewesen, sogar in Geldverlegenheit. Nein, nein, du weißt, was ich auf Klatsch gebe.« »Niemand weiß das besser als ich. Meine liebe Lolotte, mach dir keine Sorgen. Beruhige unsere Freunde und wünsch ihnen, dass sie nur die Hälfte von dem eingestrichen haben, was ich von Dezember bis Februar mit Petroleum verdient habe.« Die Alkoholwolke, die Madame Pelous Züge gemildert hatte, verflog. Sie hatte wieder ein schneidendes, hartes, hellwaches Gesicht. »Du warst also mit Petroleum beschäftigt? Das hätte ich mir denken können. Und du hast mir nichts davon gesagt?« »Du hast mich ja nicht danach gefragt. Du dachtest nur an deine Familie. Das ist ganz natürlich.« »Ich dachte auch an die Brikettfabrik, zum Glück«, flötete die Trompete ein wenig gedämpft. »Ach, davon hast du mir aber auch nichts gesagt.« »Sollte ich einen Liebestraum stören? Niemals, liebe Lea. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder.« »Komm am Donnerstag, denn von nun an, meine liebe Lolotte, sind deine Sonntage in Neuilly für mich gestrichen. Möchtest du, dass wir kleine Donnerstage hier abhalten? Nur gute Freundinnen, die alte Aldonza, Hochwürden, die Baronin, kurzum, dein Poker und meine Strickerei. Du strickst? Noch nicht, aber bald wird es auch soweit sein, oder? Ich mache Freudensprünge. Schau her, wie ich springe. Und weißt du, ich verliere zu Hause kein Wort darüber. Der Kleine wäre imstande, donnerstags zu kommen und dich um ein Glas Portwein zu bitten. Noch einen Kuss, meine Liebe. Gott, riechst du gut. Hast du bemerkt, dass Parfum besser eindringt, wenn die Haut nicht mehr so straff ist? Das ist sehr angenehm. Geh nur. Geh.« Bebend sah Lea Madame Pelou nach, die den Hof überquerte. »Mach dich nur auf zu deinen bösen Vorhaben. Nichts wird dich daran hindern. Du verstauchst dir den Fuß? Ja, doch fallen wirst du nicht. Dein vorsichtiger Chauffeur wird nicht ins Schleudern geraten und wird dein Auto nicht gegen einen Baum lenken. Du wirst in Neuilly ankommen und du wirst deinen Augenblick gut wählen. Heute, morgen, nächste Woche, um die Worte zu sagen, die du niemals aussprechen dürftest. Du wirst versuchen, diejenigen aufzuwühlen, die vielleicht gerade ein wenig Ruhe genießen. Das Geringste, was du anrichten kannst, ist, sie ein wenig zum Zittern zu bringen, wie mich. Vorübergehend.« Sie zitterte an den Beinen wie ein Pferd nach einer Steigung, doch sie litt nicht. Die Sorgfalt, die sie auf sich und ihre Antworten verwendet hatte, stimmte sie heiter. Eine anmutige Lebhaftigkeit war in ihrem Teint, ihrem Blick zurückgeblieben, und sie zerknüllte ihr Taschentuch, denn sie hatte immer noch etwas Kraft zu verschwenden. Sie konnte ihre Gedanken nicht von Charlotte Pelou losreißen. »Wir haben uns wiedergefunden«, sagte sie sich. »So wie zwei Hunde den Pantoffel wiederfinden, den sie gemeinsam zu zerfetzen pflegen. Wie seltsam. Diese Frau ist meine Widersacherin und von ihr bekomme ich Trost. Wie sehr wir aneinander gekettet sind.« Sie träumte lange. Bald fürchtete sie ihr Los, bald nahm sie es hin. Die nachlassende Anspannung ihrer Nerven bescherte ihr einen kurzen Schlaf. Sie saß da, die Wange aufgestützt, und tauchte träumend in ihr so nahes Alter ein, stellte sich ihre immer gleichen Tage vor, sah sich Charlotte Pelou gegenüber sitzen und noch lange Zeit, dank einer zähen Rivalität, die die Stunden verkürzte, von dem entwürdigenden Sich-Gehen-Lassen verschont, das reife Frauen dazu führt, zuerst auf das Korsett, dann aufs Färben ihrer Haare und schließlich auf die Spitzenunterwäsche zu verzichten. Im Voraus kostete sie von den ruchlosen Freuden des Greisenalters, die allein aus heimlichem Kampf und mörderischen Wünschen bestehen, aus heftigen, stets wieder auflebenden Hoffnungen auf Katastrophen, die nur ein einziges Wesen, einen einzigen Ort in der Welt verschonen würden, und erwachte verwundert im Licht einer rosa getönten, der Morgenröte ähnlichen Dämmerung. »Ach, Cherie«, seufzte sie. Doch es war nicht mehr der heisere, gierige Ruf vom vergangenen Jahr, weder die Tränen noch jene Auflehnung des ganzen Körpers, der leidet und aufbegehrt, wenn ein seelischer Schmerz ihn zerstören will. Lea stand auf, rieb sich ihre von der Stickerei des Kissens gemusterte Wange. »Mein armer Cherie. Ein sonderbarer Gedanke, dass wir beide, du, indem du deine verbrauchte alte Mätresse verloren hast, und ich, meinen skandalösen jungen Liebhaber, dass wir beide das Ehrenwerteste verloren haben, was wir auf Erden besaßen.«